Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der Freund von Sigrid Nunes und zu Beginn mit der traurigen Pflicht, den Tod des großen Schriftstellers Roar Wolf zu vermelden. Er starb am gestrigen Montagabend nach längerer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Mainz. Wolf wurde mit der Montage von Fußballhörstücken bekannt, ein Glücksfall für seine berufliche Existenz, wie er es einmal selbst im Gespräch gesagt hat.
Das Hörspiel hat mich sozusagen unabhängig gemacht, finanziell vollkommen unabhängig gemacht.
In Romanen, Gedichten, Bildcollagen und Hörspielen sezierte der gerade gehörte Roar Wolf sprachgewaltig die Wirklichkeit. Die Valorisierung des Profanen in den kulturellen Raum war seine Stärke, also die literarische Erhöhung des ursprünglich Alltäglichen, des Nebensächlichen und des Palavers.
Ich bin ein Zuhörer. Ich nehme es auf. Ich speichere es, um es zu verarbeiten. Man könnte davon ausgehen, dass ich sehr skeptisch bin öffentlichen Auftritten gegenüber. Und wenn ich daran teilnehme, dann eigentlich doch mehr als Beobachter, Registrator. So sehe ich meine Aufgabe als Autor und als Berichterstatter.
Hören Sie im Folgenden einen Nachruf von Helmut Böttiger auf den Schriftsteller und Berichterstatter Roar Wolf.
Im Jahr 1992 füllte Roar Wolf jenen berühmten Fragebogen aus, den Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausgefüllt hatte. Symptomatisch ist Wolfs Reaktion auf die Frage, was möchten Sie sein? Roar Wolf antwortete, ein unterschätzter Autor. Damit charakterisierte er äußerst realistisch die Rolle, die er im deutschen Literaturbetrieb spielte, und unterlief sie im selben Moment. In jedem der Sätze Roar Wolfs ist solch ein doppelter Boden versteckt. Das beginnt schon mit seinen ersten Arbeiten in der Frankfurter Studentenzeitung Diskus ab 1958 und findet sich genauso im 2015 erschienenen Band Die plötzlich hereinkriechende Kälte im Dezember. Die Grunderfahrung dieses Autors war immer die einer ganz bestimmten Absurdität. Aber es war keine bloß individuelle, es war vor allem auch eine gesellschaftliche Erfahrung.
Radikalität. Ich glaube, es gehört zu den Aufgaben eines Autors, so wie ich ihn mir vorstelle, dass er sich Ideologien nicht unterwirft und dass er sich auch der Ideologie des Marktes nicht unterwirft.
Roar Wolf wurde am 29. Juni 1932 im thüringischen Saalfeld geboren. Er legte in der DDR sein Abitur ab und arbeitete danach zwei Jahre lang als Betonbauer, bis er 1953 in die Bundesrepublik übersiedelte. Dort verdingte er sich als Hilfsarbeiter, bis er begann, Literatur, Soziologie und Philosophie zu studieren. Schon in seinen ersten Moritaten zeigt sich sein ganz eigenes literarisches Modell. In eine Alltagssituation, vornehmlich in banale, austauschbare Familienszenen, bricht plötzlich etwas Katastrophisches herein. Komik und Schrecken sind dabei nie zu trennen. Roar Wolfs bevorzugte ästhetische Ausdrucksform ist die Groteske. 1964 erschien sein Prosa-Debüt Fortsetzung des Berichts, ein listiger Titel für ein erstes Buch. Es ist ein Text, der auf den ersten Blick einiges mit dem gerade in Schwange stehenden Nouveau Roman zu tun hat und zwei Erzählstränge aus Gegenwart und Vergangenheit ständig vertauscht und ineinander fließen lässt. Es ist bezeichnend, dass der damals noch äußerst junge Kritiker Peter Handke die Bedeutung dieses Buches sofort erkannte. Es sei der erste ernstzunehmende Versuch, für den Strom des Bewusstseins eine neue sprachliche Form zu finden.
Mir war es wichtig, Aufgeschnapptes oder auch Gedachtes in diesem Moment, wo ich es gedacht habe oder aufgeschnappt habe, zu registrieren. Ich habe eine große Menge von Sätzen parat in ein Ordnungssystem gebracht und damit kann ich dann kollagierend oder auch erzählend umgehen. Das heißt, ich kann aus einem Satz dann einen nächsten ableiten und so ergibt sich eine Fülle von Möglichkeiten.
Die Figuren in Roar Wolfs Büchern heißen Pilzer und Pelzer, wie in seinem Prosaband von 1967. Sie heißen Wopser, Gipser, Schlötzer oder Schrader. In ihnen ist genauso wenig etwas Eigenständiges, Charakteristisches zu erkennen wie in ihren Namen. Es geht um Entfremdung, um die Austauschbarkeit von Personen. Der Einzelne kann überhaupt nur in Form von Reihungen auftreten. Früh widmete sich Wolf den im etablierten Kulturbetrieb damals noch verachteten Disziplinen des Trivialen, wie Western, Comics oder Fußball. Und damit, mit seinem 1971 erschienenen Collageband »Punkt ist Punkt – Fußballspiele«, wurde er in Fachkreisen berühmt. Zwischen den Jahren 1973 und 1979 setzte er das konsequent fort. Er schuf 10 Fußballcollagen für das Radio, die den Umgang mit Fußball in diesem Medium absolut revolutionierten.
Ball.
Damals waren die Sport- und die Kulturredaktionen noch radikal getrennt. Die Berichterstattung von den samstäglichen Spielen der Bundesliga war von einem furiosen, aber auch ironiefreien und nachrichtlichen Bierernst getragen. Diese markanten Männerstimmen ahnten gar nicht, wie viel von ihrem Unbewussten sich in ihrem Kampfgetümmel und ihren Brunftschreien ausdrückte. Schon in seiner literarischen Kunstprosa vorher hatte Rohrwolf mit Material gearbeitet, das, wie er sagte, den ganzen Wortschwall der Gesellschaft transportiert. In seinen Fußballcollagen ist das dann in eine ganz neue Kunstform überführt. Hier hat der Gestus des verunglückten Sprechens einen völlig anderen Charakter.
Kein Abseits, doch, es ist gepfiffen. Doch, es ist gepfiffen.
War es Abseits? Nein, es war kein Abseits.
Und deswegen gibt es jetzt, warum, weiß ich auch nicht, Freistoß.
Abseits. Abseits.
Ja, und nein, Action, Abschlag. Ja, was, diese Entscheidung ist nicht ganz klar, auch da muss man schauen.
Gibt einen Abstand, Abstoß oder nur ein Einwurf?
Frau Wolf zeigt, welche Abgründe, welche existenziellen Dimensionen, welch unbändige Lust in den Live-Reportagen aus den Bundesliga-Stadien verborgen sind. Er zeigt hinter dem scheinbar eindeutig daherkommenden Fußballspiel das wahre Spiel, das Spiel des Lebens und der Kunst. Die Emotionen, die hier so stark in den Vordergrund treten, können ganz verschieden interpretiert werden. Und Rohr Wolf changiert zwischen der ungeheuren Wucht des Faktischen und dem utopischen Potenzial, das die Literatur wachrufen kann.
Und Tor! Nein! Und Tor! Und Tor! Und Tor!
Und Tor! Na, sag ich's doch! Na, sag ich's doch!
Und Tor!
Und Tor! Und Tor!
Tor! Und Tor! Nein, vorbei!
Rohr Wolf hat damit das letzte Wort zu Fußball als Kunst gesagt. Es ist unmöglich, die Spannung des Fußballs auf die Literatur zu übertragen. Die Literatur liegt im Fußball selbst. Einmal definierte Rohr Wolf Fußballfans im Stile Kafkas. Sie seien Naturdarsteller eines nie zu Ende gehenden Totaltheaters, womit er auf Kafkas Naturtheater in Oklahoma anspielt. Er hat übrigens nicht nur in diesen geheimen Kafka-Korrespondenzen Gemeinsamkeiten mit seinem Freund Wilhelm Genazzino, mit dem er gelegentlich sogar zu Auswärtsspielen der Frankfurter Eintracht im Fanbus mitreiste. In den 70er Jahren erkannte Rohr Wolf, dass sich seine künstlerischen Absichten an keinem Ort so wirkungsvoll realisieren konnten wie im Radio. Er schrieb eine Zeit lang nur noch Hörspiele, die in einer raffinierten Collagetechnik das ins Radiophone überführten, was er gleichzeitig als bildender Künstler im Anklang an Max Ernst oder auch den surrealistisch inspirierten frühen Peter Weiß erarbeitete. Mit der Zeit mischte er das aber mit ganz anderen Sehnsüchten, zum Beispiel mit seiner frühen Jazzbegeisterung. 1987 erhielt Rohr Wolf den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden für sein als Radioballade betiteltes Tongemälde »Leben und Tod des Kornettisten Big Spiderbecke aus Nordamerika«.
Und beim Vorbeischwimmen wehte eine ganz seltsame, schöne Musik herüber. Der Kornettist stand ganz still. Er stand da und blies. Und alles schwamm bleich vorbei. Man hörte nur im Vorbeischwimmen dieses Heranwehen von Musik.
Der frühe Jazzer Big Spiderbecke steht mit suggestiven musikalisch-radiophonen Mitteln auch für den Außenseiterstatus des Künstlers. Und den hat Rohr Wolf immer wieder lustvoll entworfen und montiert. Mit seinem künstlerischen Pseudonym Raoul Trancherer betonte er regelmäßig seine Faszination am Collagieren, am surrealistischen, grausigen Welttheater. 1984 veröffentlichte er Raoul Trancherers vielseitigen Ratschläger für alle Fälle der Welt. Und sein Künstlerkollege Ludwig Harig zeigte sich begeistert über das didaktische Raffinement dieses Buches, das den Ratsuchenden zuerst schmeichlerisch für sich einnehme, zuletzt aber in die Irre schicke. Überhaupt die Schriftstellerkollegen, deren Lobpreisungen sind charakteristisch. Brigitte Kronauer zum Beispiel sagte über Rohrwolf, dass sich ein Höhepunkt an den anderen reihe, sodass zum Schluss gar kein einzelner Höhepunkt als solcher mehr zu erkennen sei, sondern nur eine einzige Ebene von Höhepunkten. Rohrwolf erinnert an den von ihm verehrten Bebop-Musiker Dizzy Gillespie, der wegen seiner für die Zeitgenossen oft unverständlichen, avancierten Spielweise sagte, er spiele nur für Musiker. Dasselbe lässt sich auch von Rohrwolf sagen. Er ist seit seines Lebens ein Geheimtipp geblieben. Aber für Eingeweihte hatte er immer einen Kultstatus.
Ich weiß nicht, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Ich will es aber.
Das sagt der am gestrigen Montagabend 87-jährig gestorbene Schriftsteller Rohrwolf, an den für den Büchermarkt erinnert hat Helmut Böttiger.